einer Gesellschaft, die nichts von Schwäche hält. Wenn du es zu was bringen willst, dann musst du stark sein. Wenn du Ansehen, Anerkennung, Karriere und so weiter machen willst, dann musst du dich irgendwie durchboxen. Dann musst du kräftig dastehen und sagen, ich kann das. Keiner geht zum Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch und sagt, ja, so das eine oder andere kriege ich vielleicht hin, aber ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht für den Job. Ja, was wollen Sie hier? Können gleich wieder nach Hause gehen. Ja, also du musst hingehen und sagen, hey, ich kann das. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Anforderungen so sind, dass man mit Sicherheit und hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht alles davon kann. Zumal man noch gar nicht weiß, was alles auf einen zukommt. Da werden Anforderungen dabei sein, wo man sagen muss, habe ich bisher noch nie gemacht. Oder vielleicht sogar tatsächlich, irgendwann mal bin ich nicht in der Lage zu oder noch nicht in der Lage zu. Und dann muss man damit arbeiten und umgehen. Aber eigentlich erwartet unsere Gesellschaft erstmal von uns, dass wir sagen, kein Problem, ich kann das. Derjenige, der sagt, ich kann das nicht, ich fühle mich dazu nicht in der Lage, ich bin nicht qualifiziert, gerät doch schon irgendwie sehr schnell auf die Seitenschiene oder aufs Abstellgleis. Wie ist das mit dem Leben denn so? Es geht ja nicht nur um einen Beruf oder eine Arbeitsstelle, nicht nur eine Qualifikation, um eine bestimmte Sache irgendwie jetzt hinzukriegen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ja, ich kriege das hin, den Grill anzuzünden, wenn Grillkohle anzünder und ein Feuerzeug da ist. Kann ich sagen. Aber ich kann nicht sagen, ich kriege mein Leben mit Sicherheit und in allen Situationen hundertprozentig auf die Reihe. Das schaffe ich. Das wäre eine mutige Aussage. Und ich wage zu behaupten, jeder, der schon ein paar Jahre in dem Leben auf dieser Erde hier unterwegs ist und es braucht dazu wirklich nicht viele Jahre und nicht lange Zeit, der wird zurückblicken müssen oder wenn er zurückblickt, feststellen müssen, es hat Situationen gegeben, die konnte ich nicht bewältigen. Das konnte ich nicht, das habe ich nicht hingekriegt, habe ich nicht geschafft. Es gibt ja so diese nette Theorie, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so gilt oder ob die Männer das immer noch so über sich ergehen lassen. Urlaubsfahrten, kennt ihr das, oder Ausflüge? Mann, Frau und Kinder, Familie im Auto, sind munter unterwegs und finden das Ziel nicht so richtig. Sagen wir mal, es geht nach Hamburg ins Miniaturwunderland. Übrigens sehr empfehlenswerte Sache. Und man weiß zwar die Adresse, hat aber noch kein Navi und hat sich irgendwo zwischendurch mal verfahren, falsch abgebogen. Schon mal versucht, sich durch Hamburg zu fransen, wenn man keine richtige Karte dabei hat, nicht mehr so richtig weiß, wo man ist. Der Mann hat den Ruf in dieser Situation, es irgendwie unbedingt selbst hinkriegen zu wollen. Und die Frau sitzt schon genervt daneben und sagt, nun frag doch mal an und wir fragen den da drüben. Nein, ich weiß, wo wir sind, ich weiß, wo wir hin müssen. Das muss irgendwo da drüben sein, das schaffen wir schon. Dann kommt die nächste Einbahnstraße und da darf man wieder nur links und rechts. Naja, aber so sind wir auch relativ typisch und ich glaube, dass das ist jetzt eine Situation, wo es vielleicht besonders auf Männer zutreffen mag, wenn das denn tatsächlich so ist. Ich habe keine Statistik darüber erhoben. Und das Gleiche gilt sicherlich in manchen Situationen genauso für das weibliche Geschlecht. Wo wir irgendwie der Meinung sind, wir müssten das doch irgendwie schon hinkriegen und das Gefühl haben, wir sind weniger wert, wenn wir eingestehen müssen, wir schaffen es nicht alleine. Und tatsächlich irgendwo anhalten müssen oder innehalten müssen und auf jemanden zugehen müssen und sagen, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Ist ja noch der nächste Schritt. Also einzugestehen, ich schaffe das nicht, das ist ja schon nicht so ohne. Aber das dann nicht einfach liegen zu lassen und zu sagen, dann vergessen wir das eben, sondern tatsächlich mal loszugehen und jemanden anderen gegenüber, also nicht nur mir selbst gegenüber, sondern jemanden anderen gegenüber einzugestehen, ich schaffe das nicht. Ist ja noch mal ein Schritt von Überwindung. Zu sagen, ich brauche Hilfe. Wie vielen Menschen fällt es so wahnsinnig schwer zu sagen, ich brauche Hilfe? Und sicherlich hat es tatsächlich auch mit unserer Kultur und unserer Gesellschaft zu tun, die uns prägt und beibringt, besser ist es, wenn du es allein kannst und als der starke Könner dastehst, als wenn du irgendjemanden um Hilfe fragen musst und damit als Schwächling dastehst oder als jemand, der es eben nicht hinkriegt. Das Traurige an der Sache ist, dass wir fast unser ganzes Leben so unterwegs sind. Ja, es gibt Situationen, wo wir uns vielleicht an den einen oder anderen Menschen wenden und sagen, okay, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Kannst du mir helfen, das ein oder andere zu tun oder zu bewerkstelligen, zu lernen oder hinzukriegen? Aber es ist immer nur für eine bestimmte Situation und es gibt Dinge, da kann einem auch kein Mensch mehr weiterhelfen. So richtig die ganz großen und schwierigen Entscheidungen, was soll ich tun? Wofür bin ich da? Wer kann mir Antworten geben, auch sinnvolle Antworten? Es ist schon eine Überwindung, sich an dieser Stelle auf den Weg zu machen. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt, an der hangeln wir uns schon in dieser Predigtreihe ein bisschen länger lang, von einem jungen Mann, der meinte, sein Leben selbst in die Hand nehmen zu müssen, sein Vaterhaus verlassen hat und erstmal gedacht hat, ich lebe jetzt mein Leben. Ich will nicht mehr so leben, wie mein Vater und meine Familie das immer gemacht haben. War vielleicht nicht so übel, aber ich muss jetzt mal selber ausprobieren. Ich glaube, ich kriege das hin. Und es ist schon beeindruckend, gleich am Anfang der Geschichte, als er los will, gibt es zwei Dinge, die ich bemerkenswert finde. Das erste ist, der Vater lässt ihn ziehen. Der sagt nicht, nein, das kannst du nicht machen, geht gar nicht, auf gar keinen Fall. Und das zweite ist, er finanziert die Geschichte auch noch. Also er gibt tatsächlich diesem Sohn seinen Anteil des Erbes mit. Also ich weiß nicht, wie ihr das mit eurem Erbe vorhabt. Meins kriegen meine Kinder erst, wenn ich tot bin. So ist das üblicherweise mit dem Erbe. Ja, und der ist tatsächlich und sagt, ich will jetzt schon mal meinen Anteil haben und will damit mein Leben gestalten. Und der Vater macht das. Der sagt, okay, nimm das mit. Sieh zu, wie du damit klarkommst. Vielleicht, ich weiß es nicht, steht nicht dabei, ob er ihm noch 2, 3 gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat. Aber er lässt ihn. Er lässt ihn machen. Die Geschichte geht nicht gut aus. Die Träume, die dieser junge Mann mit Sicherheit gehabt hat, also am Ende landet er ja in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, halb verhungert als Schweinehirt und darf nicht mal das Schweinefutter essen. Ja, also so richtig ganz unten, ganz am Ende. Wenn man noch dazu weiß, dass für die Israeliten damals das Schwein das unreine Tier überhaupt war, ist das schon echt unterste Ebene, wo man ankommen kann. Also so noch unter langzeitarbeitslos und keine Ahnung, was man in Deutschland da vergleichen könnte. Das war bestimmt nicht der Plan von diesem jungen Mann. Der hat sich bestimmt nicht gedacht, oh, ich habe eine gute Idee, ich weiß, was ich mit dem Geld von meinem Vater mache. Ich verbrate das alles und wenn nichts mehr da ist, dann kann ich ja immer noch Schweinehirt werden. Der hat bestimmt gedacht, oh, erstmal feiere ich ein bisschen und wenn das Geld anfängt knapp zu werden, dann suche ich mir irgendeinen richtig coolen Job. Kann ja nicht so schwer sein. Er hat nicht damit gerechnet, dass eine Hungersnot dann auch noch gerade ins Land zieht und gute Jobs rar werden und er vielleicht auch überhaupt nicht so wirklich qualifiziert ist von Ausbildung oder so. Gut, was er beim Vater gelernt hat, wissen wir nicht so genau, was er vorher gemacht hat. Aber er kommt so richtig auf der untersten Stufe an. Nicht das, was er sich vorgestellt hat. Eigentlich ist er ja losgegangen und hat sich bei seinem Vater verabschiedet. Ich stelle mir das einfach mal so vor. Er hat gesagt, Vater, ist nett bei dir, aber ich schaffe das auch alleine. Ich weiß, was ich will. Ich bin gut drauf. Ich kann das eine oder andere und macht sich auf den Weg. So, alles schiefgegangen. Er hat es nicht alleine geschafft. Und dann steht da in Vers 17, jetzt kam er zur Besinnung. Also halb verhungert als Schweinehirt. Jetzt kam er zur Besinnung. Was heißt das anderes als, jetzt fängt er endlich an, über sein Leben nachzudenken. Er guckt sich das an, wo bin ich gelandet? Halb verhungert, Schweine um mich her, die mehr zu essen haben als ich, denen es besser geht als mir. Eigentlich bin ich das arme Schwein und nicht die hier um mich rum. Und er guckt zurück und sagt sich, das war nicht der Plan. Wie bin ich da gelandet? Wie konnte das bloß passieren? Wie viele Situationen, auf wie viele Situationen in meinem Leben kann ich zurückgucken, wo ich sagen muss, ich bin nicht da angekommen, wo ich ursprünglich mal hin wollte. Das war nicht der Plan. Wie konnte das passieren? Wieso bin ich da gelandet? Und er sagt, ich habe mich entschieden. Ich habe selbst entschieden, dass ich es alleine machen will. Ich mache mich auf den Weg und mache mein Ding. Und ich war wohl doch nicht so gut drauf und so gut in der Lage, mein Leben zu bewältigen, wie ich gedacht habe. Er kommt zur Besinnung und stellt fest, ich habe es nicht alleine geschafft. Und die nächste Frage, die sich natürlich automatisch anschließt, ist, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Ich nehme an, er wird vorher versucht haben, woanders Arbeit zu finden. Hat nicht geklappt. Irgendwie mehr zu essen in den Magen zu kriegen, hat auch nicht geklappt. War schon an verschiedenen Stellen, was irgendwie in seinen Möglichkeiten liegt. Und dann denkt er nach und sagt, hey, das passt mir vielleicht nicht. Und ich weiß auch nicht, woher er das wusste. Wäre auch nochmal ein spannendes Thema. Aber er kommt auf den Gedanken und er ist sich total sicher, bei meinem Vater gibt es genug zu essen. Und selbst den Arbeitern, die mein Vater beschäftigt, geht es besser als mir jetzt hier. Interessant, oder? Offensichtlich, die Hungersnot war im ganzen Land, steht da. Offensichtlich geht er davon aus, dass sein Vater gut genug vorbereitet und aufgestellt ist, um weiter genug zu essen zu haben und sogar Arbeiter weiterhin beschäftigen und versorgen zu können. Ich schließe daraus, dass dieser junge Mann eigentlich irgendwo tief drin wusste, das, was mein Vater da macht und wie er lebt, ist gar nicht so verkehrt. Da kommt was bei raus. Das hat eine Stabilität und ein Fundament, das ich in meinem Leben nicht habe. Da ist was vorhanden, was ich nicht hingekriegt habe, was ich vorher so gar nicht gesehen habe. Vielleicht hat er vorher mal gedacht, oh Mann, ist Vater langweilig. Hier ist überhaupt nichts los. Tag ein, Tag aus, das gleiche Geschäft, immer wieder. Und dann die Regeln und die Disziplin, um so ein, ich nenne es jetzt mal einen Gutshof vielleicht, aufrecht zu erhalten und am Laufen zu erhalten. Hat ihm alles nicht gepasst, er wollte Spaß haben im Leben. Und jetzt an dieser Stelle stellt er fest, ein bisschen Disziplin wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ein bisschen regelmäßige Arbeit und Vorbereitung und Planung, ein bisschen Geld zurücklegen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Und er merkt, das Leben bei meinem Vater war eigentlich doch ziemlich gut. Aber jetzt hat er ein Problem. Er hat seinem Vater ja gesagt, ich schaffe das allein. Und außerdem hat er ja schon seinen ganzen Anteil vom Erbe mitgenommen und verbraucht. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das in der Situation sein muss, sich zu überlegen, dorthin zurückzugehen? Und er sagt, okay, also eins hat er verstanden, er weiß, ich kann nicht dahin gehen und sagen, hallo Papa, ich bin wieder da. Wie geht's dir denn so? Und denken, ich kann mich jetzt als Sohn einfach wieder an den Tisch setzen. Das hat er verstanden. Er weiß, das funktioniert so nicht. Und er macht gleich den nächsten Schritt und sagt, okay, wenn ich hingehe, sind ein paar Dinge absolut notwendig. Nämlich erstens, dass ich ihm sage, hey, ich habe was falsch gemacht. Er formuliert das hier als, ich habe gegen den Himmel also gegen Gottes Pläne und Werte und Maßstäbe und gegen dich als meinen Vater gesündigt, mich falsch verhalten. Er hat verstanden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein oder als dein Sohn irgendwie geachtet oder etabliert zu werden. Und er bittet darum und sagt, darf ich für dich als einer deiner Arbeiter anfangen in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis? Das ist der Plan, mit dem er losgeht. Und ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat zwischen der Erkenntnis, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, mein Leben ist kaputt oder Teile von meinem Leben sind kaputt. Es ist ja nicht so, kein Mensch, bei keinem Menschen ist alles falsch, oder? In keinem Leben ist alles schief gegangen. Aber in jedem Leben gibt es Elemente, die irgendwie verkehrt sind oder schief sind oder kaputt sind. Wie lange dauert es von dieser Erkenntnis bis zu dem Tag, an dem er den ersten Schritt macht, um nach Hause zu gehen? Da kann viel Zeit ins Land gehen zwischen diesen beiden Situationen und diesen beiden Momenten. Und doch nützt mir die Erkenntnis, dass ich es alleine nicht geschafft habe. Nichts, solange ich mich nicht mit dem ersten Schritt auf den Weg mache Richtung Hilfe. Nur da zu sitzen und zu sagen, ach, ich armes Ich, alles ist schiefgegangen, na gut, ich habe auch ein paar falsche Entscheidungen getroffen und bei meinem Vater ist es so gut und ach, wäre das doch schön bei ihm. Solange er in diesem Konjunktiv bleibt, dieses werde, wünschte, könnte, würde, hat es ihm nichts genützt. Es nützt ihm erst was, als er sich auf den Weg macht, zu dem hin, von dem er weiß, letztendlich weiß er das, ist der Einzige, der mir helfen kann. Wer macht sich auf den Weg nach Hause, wenn man an den Punkt kommt, zur Besinnung kommt und überlegt, okay, mit meinem Leben ist so, wie es ist, eigentlich nicht in Ordnung. Wo ist der Punkt und unter welchen Bedingungen mache ich mich auf den Weg, wirklich Hilfe zu suchen? An wen wende ich mich und warum und wann mache ich mich wirklich auf den Weg und kehre wirklich um und sage, okay, nicht mehr mein eigener Weg, sondern ich bitte mal jemanden um Hilfe. Nun, das hat offensichtlich ganz stark damit zu tun, wer die Person ist, von der ich Hilfe erwarte. Ich versuche das mal am Beispiel festzumachen. Nehmen wir mal an, ich habe mit meinem Geld nicht gut gewirtschaftet, gehaushaltet, vielleicht sind auch Lebensumstände irgendwie dazugekommen, die meine Rücklagen aufverbraucht haben, vielleicht auch ein Stück unverschuldet, wie auch immer. Sei es drum. Und ich muss dringend irgendwie jemanden um Geld bitten. Unangenehme Situation für die meisten Menschen. Zu wem gehe ich, um Geld zu bitten? Ich gehe nicht zu jemandem, von dem ich denke, dass er geizig ist. Ich gehe nicht zu jemandem, von dem ich denke, der hat auch nichts. Ich gehe nicht zu jemandem, von dem ich denke, dass er überall rum erzählt, dass ich pleite bin. Sondern ich gehe zu jemandem, von dem ich denke, dass er mir helfen kann, dass er dazu in der Lage ist, dass er die Mittel und Möglichkeiten hat, mir zu helfen. Ich gehe zu dem, von dem ich denke, dass er mir helfen will, weil er in irgendeiner Form und aus irgendeinem vielleicht mir sogar unerfindlichen Grund für mich ist. Und ich gehe zu jemandem, der mir entgegenkommt, dem ich vertrauen kann. Genauso ein Vater wartet in dieser Geschichte hier, die Jesus erzählt. Total verrückt dieser Mann eigentlich, wenn man es sich mal überlegt. Ja? Ich habe mir überlegt, wie das so wäre. Der Sohn kommt nach Hause, der Vater kriegt mit, auf welcher Art und Weise auch immer, irgendjemand sagt dem, du, da kommt einer auf dem Weg da hinten, der sieht irgendwie aus wie dein Sohn. Nicht mehr ganz so wie früher, aber so ähnlich doch irgendwie. Es ist viel Zeit ins Land gegangen während dieser Geschichte übrigens. Das sind nicht nur ein, zwei Wochen hier. An einer Stelle sagt der Vater dann ganz am Ende, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Also es ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass der Vater damit gerechnet hat, der ist mittlerweile tot. Kommt einer und sagt, dein Sohn ist wieder da. Das ist doch der, der gesagt hat, er kann das allein und der sein ganzes Erbe schon mitgenommen hat und von mir und meiner Art und Weise zu leben nichts wissen wollte. Was bringt den denn hierher? Das höre ich mir ja mal an. Wahrscheinlich ist er pleite und will nur noch ein bisschen mehr Geld haben. Das kann er sich ja gleich schon mal abschminken. Wäre alles normal und im Rahmen der Möglichkeiten, oder? Dieser hier kriegt mit, dass sein Sohn kommt. Und er rennt diesem Sohn entgegen und nimmt ihn in die Arme. Noch bevor der überhaupt ein Wort sagen kann. Der Sohn sagt dann noch seinen Satz, den er sich so schön und ordentlich eingeübt hat. Aber der Vater hat ihn schon längst als Sohn wieder aufgenommen. Hat schon längst gesagt, du bist immer noch mein Sohn und ich liebe dich immer noch genauso wie bevor du weggegangen bist. Ich nehme an, dem Sohn wird man auch irgendwie angesehen haben, dass er nicht mehr so viel besaß und vielleicht als Schweinehirt hat er vielleicht auch nicht so angenehm gerochen. Wer weiß. Stück ausgemergelt, Hunger. Interessiert den Vater überhaupt nicht. Interessiert ihn erstmal überhaupt nicht. Die Liebe dieses Vaters hat die ganze Zeit über, die der Sohn sein eigenes Ding gemacht hat, nicht aufgehört. Und genauso ist Gott. Du kannst noch so viel Mist machen und entscheiden und dir überlegen, ich möchte das aber so machen, wie ich will. Und du machst deine Erfahrung damit. Manches klappt und manches geht total in die Hose. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du denkst, eigentlich war das mit dem, wie Gott das für mich bereithält, eigentlich war es besser, aber verdient habe ich das nicht. Ich habe keine Ahnung, ob der mich überhaupt noch haben will. Wenn ich da jetzt hingehe, ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Vielleicht vertreibt er mich mit der Peitsche vom Grundstück. Was willst du denn hier? Und noch bevor er sich überhaupt auch nur entschuldigen kann oder erklären kann oder auch nur irgendwie ein Wort sagt, erlebt er schon, wie sehr der Vater ihn liebt. Und genauso ist Gott. Egal, was du angestellt hast. Und ich meine, das war nicht aus Versehen, das war Vorsatz, was er hier gemacht hat. Vorsätzlich hat er gesagt, nicht so, wie du willst, sondern so, wie ich will. Gott hat nicht aufgehört, dich zu lieben. Und dann kommt dieses Eingeständnis des Sohnes. Er sagt, hey, ich habe die Sachen falsch gemacht. Ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Dürfte ich vielleicht als Arbeiter bei dir anfangen? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt an dieser Geschichte. Nachdem der Sohn das gesagt hat, bekommt er einen Mantel, wird ordentlich bekleidet nach Rang und Status, bekommt einen Ring an den Finger, Sandalen an die Füße. Ich vermute mal so, dass nicht alle von den Arbeitern unbedingt Sandalen hatten, weil es hier extra so erwähnt wird. Ich habe es aber nicht geschichtlich geforscht, ob das so ist. Klingt so. Und dann wird erstmal ein Riesenfest gefeiert. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes ist nicht abhängig davon, was du getan hast und ob du bußfertig bist, ob du umkehren willst oder nicht. Die Liebe Gottes ist davon nicht abhängig. Aber dein Status als Sohn oder Tochter, der ist davon abhängig, ob du verstanden hast, ich kann es nicht allein. Ich brauche Gott an meiner Seite. Ich brauche ihn nicht nur an meiner Seite, sondern ich bin bereit, nach seinen Ideen und Maßstäben zu leben, weil ich merke, das funktioniert. Das hat Hand und Fuß, das ist tragfähig, das ist dauerhaft, das überdauert die Hungersnot, das ist Stabilität. Ja, vielleicht ist es in dem Augenblick erstmal nicht so, hey, ich kann machen, was ich will. Aber es ist das, was mein Leben dauerhaft trägt. Und nicht zuletzt, oder in der Geschichte dann doch zuletzt, wird auch da gefeiert. Also das, was der Sohn am Anfang gemacht hat, wird auch zu Hause gemacht. Es gibt ja hin und wieder mal, und ich denke, damit werde ich dann jetzt schließen, es gibt ja hin und wieder mal so die Vorstellung, dass das mit Gott so funktioniert, dass man als Christ keinen Spaß mehr haben darf und in der Bibel steht drin, was man nicht darf. So, die totale Spaßbremse, ne? Da stehen die ganzen Gebote drin, dies darfst du nicht und das darfst du nicht und so musst du dich verhalten, nee. Und irgendwie ist das sowieso alles ja eine ernste Sache und Lächeln und Feiern ist schon gar nicht erlaubt. Totaler Quatsch. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dir ein gutes Fundament für dein Leben zu geben und das, was Gott dir an Werten und vielleicht an, ich nenne es jetzt mal Regeln, Lebensweisheiten mitgibt, das dient dir, damit du ein gutes Fundament in deinem Leben hast. Und obendrauf auf das gibt es auch noch Feste zu feiern und Grundspaß zu haben. Hatte der Sohn nicht verstanden, der wollte seinen Spaß haben, der ist erstmal losgezogen, wollte Spaß haben. Spaß gibt es auch bei Gott und mit Gott. Aber dazu gibt es auch noch ein gutes Lebensfundament. Und immer denjenigen bei dir, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ich schaffe das nicht alleine. Wie geht das richtig? Wie macht man das gut? Wie kann ich mein Leben vernünftig gestalten und auf die Reihe kriegen? Und mit diesen Fragen kannst du dich an Gott wenden. Er sagt nicht, was bist du denn für ein Weichei oder für ein Schwächling, kannst das immer noch nicht. Sondern er nimmt dich an die Hand und er erklärt es dir und zeigt dir und begleitet dich und geht mit dir da durch. Wenn du ihn hast, bist du niemals allein. Amen. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dieser liebende Vater bist und dass du ihn uns präsentierst und zeigst, der nicht erst darauf wartet, na, macht er das auch alles wieder gut und passiert das auch ja nie wieder, dass er nochmal irgendwie sein eigenes Ding machen will, sondern du hast einfach Sehnsucht danach zu sagen, hey, ich will dein Leben gestalten, ich will es gut machen, ich will an deiner Seite sein. Und wir dürfen einfach davon profitieren und sagen, hey, okay, ich merke schon, ich bin nicht selber Gott. Mir gelingt nicht alles. Ich brauche Hilfe, um ein stabiles und gesundes und gutes Leben mit Sinn und Ziel zu führen, das tragfähig ist. Und wenn wir damit kommen, dann ist deine Tür weit offen und deine Arme auch. Und du begegnest uns mit deiner Liebe und sagst uns, hey, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und dafür danke ich dir. Danke, dass wir uns daran freuen dürfen. Amen. Genau.